Folge von
Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Hallo Friederike.
Hallo Steffen.
Wir sind heute wieder mal zu dritt. Hier am Tisch in Berlin sitzt mit uns Hans-Ludwig Kröber, bis vor einigen Jahren Leiter des Instituts für Forensische Psychiatrie der Charité. Und wenn man so in die Zeitung schaut, einer der herausragenden Köpfe der forensischen Psychiatrie. Ob man dich schon mal Nestor der forensischen Psychiatrie genannt hat, weiß ich gar nicht.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Aber ich kannte Herrn Kröber auf jeden Fall schon, bevor ich forensische Psychiatrie machen wollte.
Warum?
Aus der Zeitung.
Ah, okay.
Ja.
Ja, und er wird ja auch in diversen Gazetten, Zeitungen und auch Podcasts immer wieder erwähnt.
Ja, wir haben die Ehre, aber direkt mit ihm zu sprechen und freuen uns sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen in Steglitz.
Genau. Und wir wollen so ein bisschen Revue passieren lassen, so wie du die forensische Psychiatrie erlebt hast. Und da würde ich gleich gerne einsteigen. Ich weiß nämlich, also der ehemalige Bundesrichter Pfister erzählt immer, dass er auf deinen Namen aufmerksam geworden ist. Da musst du noch relativ jung gewesen sein, weil es angeblich einen Text gibt, wo du dich zu einer forensischen Fragestellung geäußert hast, mit dem einleitenden Satz in einem Text in einer juristischen Zeitschrift, glaube ich, so geht es nicht. Also da hat man schon gesehen, dass du gerne auch kritisch juristische Ansichten gewürdigt hast und dich positioniert hast. Das hast du ja dein Leben lang gerne gemacht, dich positionieren, gell?
Nein, also ich habe immer gedacht, man kann über Fehler auch mit Juristen sprechen. Das war die neue Zeitschrift für Strafrecht und da gibt es ja einen langen Teil immer, wo Urteile dargestellt werden, vom BGH vor allen Dingen. Und da war so ein Urteil des BGH dargestellt und dazu darf man Anmerkungen machen. Das machen auch vor allen Dingen natürlich die Juristen, die dann zu solchen Urteilen im Nachhinein eine Anmerkung machen. Und das war ein Urteil, das mir im psychiatrischen Teil völlig abwegig erschien. Und dann habe ich mich hingesetzt und geschrieben und angefangen mit den Worten, so geht es nicht, um zu verdeutlichen von vornherein, in welche Richtung mein Denken geht.
In eine andere Richtung.
Und da habe ich mir wirklich nichts, also ich habe das nicht als Majestätsbeleidigung gesehen, dass man den Juristen mal sagt, so geht es nicht. Ich habe natürlich im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Juristen an sich nicht kritisiert werden müssen, weil sie alles richtig machen. Und sie wissen auch alles. Und sie brauchen uns nur, weil es halt hier und da gesetzlich so vorgeschrieben ist, dass man Psychiater dazuziehen muss. Aber an sich bräuchten die Richter uns nicht, mit wenigen Ausnahmen von Richtern, die meinen, man müsste letztlich doch oder man könnte von uns doch auch noch mehr profitieren. Ich sage das jetzt etwas überspitzt, aber es wird einem schon im Laufe der Zeit immer wieder demonstriert, eigentlich machen wir das der guten Form halber, dass wir die Gutachter heranziehen. An sich könnten wir das auch alleine. Gerade die guten Richter und die fitten und die erfahrenen Richter haben natürlich da auch ein gewisses Fundament, dass sie manchmal auch feststellen, okay, das wissen wir jetzt inzwischen besser als der junge Gutachter, der da vor der Schranke des Gerichtes steht.
Aber das war ja noch in der Zeit, wo du noch gar nicht so bekannt warst, sondern ja erst sozusagen, ich weiß es gar nicht, sag was dazu, in den Anfängen, weil das war ja noch in der Heidelberger Zeit, ne? Wo du in Heidelberg gearbeitet hast. Und du bist ja auch forensisch tätig geworden in der Allgemeinpsychiatrie und hast ja dich habilitiert zu einem gar nicht forensischen Thema. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also ich habe über bipolare, Manika. So. Und ich habe 17 Jahre Allgemeinpsychiatrie gemacht, bis 1996. Ich hatte die letzten zwei Jahre, die ich noch in der Allgemeinpsychiatrie war, waren in Hamburg, nachdem ich in Heidelberg war. Und da war ich, hatte ich eine Professur für klinische Psychiatrie, also für Psychopathologie, Schwerpunkt klinische Psychiatrie. Und da habe ich auch in diesen zwei Jahren kaum etwas, also wenig forensisch gemacht, weil ich dem dortigen Lehrstuhlinhaber für forensische Psychiatrie nicht in die Quere kommen wollte und nicht den Anschein erwecken wollte, als würde ich ihm Konkurrenz machen wollen oder und musste dann allerdings doch irgendwann anfangen, doch ein paar Gutachten zu machen, weil ich sonst finanziell zu sehr auf den Felgen gefahren wäre.
Mit drei Kindern, ne?
Mit drei Kindern, Frau und Hund. Das, und dann in Hamburg, da muss man schon ein bisschen mehr Geld als einfach das Beamtengehalt nach Hause bringen. Aber ich weiß nicht, es kann sein, dass das noch in Heidelberger Zeit war, aber das war nicht der Punkt, dass ich mir überlegt habe, bist du hinreichend berühmt, um der NSDZ einen Leserbrief zu schreiben.
Ja, ja.
Aber wie kam denn dann die Entwicklung vom Allgemeinpsychiater zum forensischen Psychiater?
Nein, ich habe schon immer Gutachten gemacht. Das war in der Zeit meiner Facharztausbildung in Bethel, waren das Sozialgerichtsgutachten. Da habe ich relativ viele Sozialgerichtsgutachten gemacht. Das lief ganz gut, weil der entscheidende Punkt war, man war sofort in der Szene drinne, wenn man zügig arbeitete. Also wenn die Gerichte zügig bedient wurden, hattest du gleich zwei neue Gutachten für eins, das du fertiggestellt hattest. Mhm. Und das war, da kriegte man, was weiß ich, dann irgendwie ein paar hundert D-Mark für. Und das war eine praktische Angelegenheit. Mhm. Und das wurde dann von meinem Oberarzt, wurde das supervidiert, der guckte dann drauf, das waren eben halt häufig, ja, teilweise auch neurologische Fälle oder jedenfalls so Übergangsfälle, medizinische Problemfälle. Und von daher kam ich da rein, da habe ich ganz wenig strafrechtliche Sachen gemacht, das war exotisch für mich dann erstmal Strafrecht. Mhm. Aber dann, als ich nach Heidelberg kam, wurde ich gefragt von Professor Jan Zarek, meinem Chef, ob ich schon Gutachten gemacht hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, so, er hat dann gefragt, ja, wie viele? Dann habe ich gesagt, das ist ungefähr 200. Und da habe ich nicht dazu gesagt, Sozialgericht, ich dachte, Gutachten ist Gutachten. Und dann wurde ich eingeladen in das forensische Kolloquium, das in der Heidelberger Klinik gab, da konnte man nur auf Einladung des Chefs dran teilnehmen als Assistenz. Oh. Also konnte nicht jeder hin. Und das war in der Bibliothek, fand das statt, einmal im Monat. Und da wurden dann Fälle vorgestellt oder Referate gehalten. Und dann war man also in den erlauchten Kreis derer eingetreten, die vom Chef Gutachten bekamen. Also die Gutachten, die an die Klinik gingen, die kamen dann erstmal, wurden weitergeleitet an einen. Und wenn man die wiederum gut machte, dann kriegte man die Gutachtenaufträge auch von der Staatsanwaltschaft direkt, nicht mehr über den Chef. Aber die wurden gegengelesen und gegengezeichnet von Henning Sass, mhm, der forensische Oberarzt war unten im Keller. Und dadurch, ja, seitdem habe ich viel gelernt. Also in den Besprechungen dann der einzelnen Gutachten, das war wirklich eine ausgezeichnete Ausbildung. Der hat immer, wenn man das fertige Gutachten vorgelegt hat, dann ein bestimmtes Ergebnis hatte, dann hat er immer gesagt, ja, oder nicht doch voll schuldfähig. Also immer die Gegenposition bezogen und dann musste man anfangen zu argumentieren sich mit ihm auseinandersetzen, um seinen eigenen Standpunkt sozusagen argumentativ hinreichend klar herauszuarbeiten.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast im Grunde Forensik von Henning Sass gelernt? Ich habe immer gedacht, ihr seid zusammen forensisch tätig gewesen. Aber er hat am Anfang sozusagen dir so das Rüstzeug
bei, ich oder? Musste meine Gutachten bei ihm gegenlesen lassen und der hat mit mir, ja, also ich glaube nicht, dass er irgendeines dieser Gutachten letztlich zurückgewiesen hat, aber es war dann so, dass man hier und da nochmal was verbessern konnte oder klarer rausarbeiten konnte oder dass man zumindest für die Hauptverhandlung nochmal ein bisschen mehr Rüstzeug mitgenommen, okay, hat. Aber ich habe es bei ihm gelernt, also oder insgesamt auch in der Klinik, also es gab dann eben auch diese Diskussionen in der Klinik. Es gab Jan Zarek, der mit dem man darüber viel diskutieren konnte. Ich habe mir Jan Zarek in der Hauptverhandlung angehört, in einem Verfahren, wo er dann sein Gutachten erstattet hat, in einem Mordprozess, wo jemand seine Eltern umgebracht hatte. Und also das war in der Heidelberger Klinik, das war eine sehr gute Ausbildung. Also nicht nur im forensischen Bereich, sondern auch im psychopathologischen, ja, Bereich. Mhm.
So, und dann bist du 1996 nach Berlin gekommen. Wie war denn das?
Ja, ich war happy. Also ich habe mich, zumindest ein Jahr lang habe ich mich immer gekniffen, ob das wirklich stimmt, dass ich jetzt endlich in Berlin gelandet bin. Also Berlin war die Traumstadt meiner Eltern, vor allem meines Vaters, die da bis zum Kriegsende gelebt hatten und meine Mutter zweimal ausgebombt. Und dann schließlich sind sie bei Kriegsende, also meine Mutter dann wieder am Niederrhein zurück auf den Bauernhof meiner Großeltern. Und mein Vater war dann in Gefangenschaft in Süddeutschland und hat da so ein Prisoners of War Hospital geleitet als Nervenarzt und musste also die Deutsche für Deutsche psychisch Kranke und neurologisch Kranke Gefangene wurden die versorgt, bis die alle entlassen waren. Und aber die Politischen wurden nicht entlassen und dann hat er schließlich ausgehandelt, dass dann die irgendwo anders hinkommen, dass er dann gehen kann und nach Hause gehen kann. Okay. Also mein Vater hat auch immer schon Gutachten gemacht, also auch strafrechtliche Gutachten gemacht. Und von daher war mir das geläufig, dass das Psychiater machen. Das war bei uns zu Hause, war das immer eine etwas angespannte Situation, wenn mein Vater an dem Tag das Gutachten erstatten musste, irgendwie beim Landgericht Bielefeld, dann war er immer etwas angespannt. Und dann war es also eine etwas elektrische Atmosphäre zu Hause, da musste man aufpassen, dass man keinen Mist machte.
Okay. Und so von der forensischen Szene in Berlin?
Ja, Berlin ist natürlich groß und es ist erstmal unübersichtlich. Erstmal war ich dann angelandet in dem Institut in der Limonenstraße, wo wir damals waren. Und die haben mich wirklich mit offenen Armen aufgenommen, muss man sagen. Max Stiller, der forensische Psychologe, der relativ bedeutend ist eben für die Aussagepsychologie zusammen mit Renate Vollbert, die da war. Also die waren schon etabliert in ihrem Bereich und stellten was dar. Und dann gab es halt einige jüngere Assistenten. Klaus-Peter Dahle war da, den habe ich als ersten verlängert. Also ging es um die Frage, also die Verlängerung. Der war Psychologin, wurde mir erstmal positiv angerechnet, dass ich als erstes einen Psychologen verlängere und nicht einen Psychiater. Aber ich habe auch die anderen verlängert. Und wir haben relativ gut zusammengearbeitet. Wir haben auch im Schlaraffenland gelebt. Also wir hatten praktisch keine Lehrverpflichtungen. Es gab keinen Pflichtunterricht in forensischer Psychiatrie. Und es war so, dass wir praktisch nur eine einzige Lehrveranstaltung angeboten haben, die, glaube ich, aber auch nur 14-tägig stattfand. Unten in unserem kleinen Hörsälchen. Wir haben gesessen in so einer alten Villa, hier nicht weit hinterm Botanischen Garten. Und da war auch nicht viel Platz, aber wir mussten sozusagen nicht ran, sondern wir hatten viel Zeit, das zu machen, was wir interessant fanden. Das war einerseits Forschung, das war andererseits Gutachten.
Aber und gehörte denn eine Klinik auch dazu oder war das eine reine?
Nein, wir waren zugeordnet dem Klinikum Benjamin Franklin hier in Steglitz. Aber wir hatten mit denen unmittelbar jetzt in irgendeiner Krankenversorgung oder sowas nichts zu tun, sondern wir waren eine freischaffende Künstler, die dann außerdem noch die Professorenversammlung der Klinik besuchen durften, was damals noch eine angenehme Angelegenheit war. Das war kein so riesiger Kreis. Jetzt bei der Charité waren, glaube ich, 172 Professoren, die da versammelt werden, wenn sich alle Professoren da in der Mensa treffen. Das ist...
Als dann die Standorte in Berlin zusammengeführt
wurden, ja, genau,
hast du das dann erlebt, dass dann alle Professoren in der Mensa sich versammeln mussten, weil es keinen größeren Saal gab.
Ja, das ist Berlin. Ja.
Ich bin ja 1998 dann dazugestoßen und ich erinnere noch, ich habe dich sehr selten ärgerlich erlebt. Und zwar meine ich mich zu erinnern, dass es mal in Berlin so einen Zusammenschluss von Verteidigern gab, dich zu boykottieren. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, kann ich mich gut erinnern.
Ja, also wieso das denn?
Ja, erzähl mal, wie war das? Also was war da passiert?
Ich war, es gibt in Berlin den Verein Berliner Strafverteidiger, so ähnlich heißt er. Das ist eine Gruppierung von fortschrittlichen Menschen, also Grünen oder Linke, also fortschrittliche Strafverteidiger, die natürlich sozusagen moralisch absolut unantastbar sind, die kämpfen für die Entrechteten. Und jeder, der da dagegen ist, ist immer schon verdächtig, dass er ein Reaktionär, also rechts mindestens, aber auch vielleicht ein ganz schlimmer ist. Und ich war in irgendeinem Verfahren, war ich einem dieser Anwälte in die Quere gekommen. Insofern ich, erinnere mich sogar an den Fall. Insofern ich eine volle Schuldfähigkeit attestiert hatte, und das war, in Berlin war das ungebräuchlich bei Tötungsdelikten.
Tötungsdelikten, voll schuldpflicht, war ungewöhnlich, also.
Ja, es war wirklich so, es wurde sowieso vorher ausgehandelt und es wurde gefälligst mit der Verteidigung ausgehandelt, was bei dem Gutachten rauskommt.
So viel zum neutralen.
Ja, das kannte ich tatsächlich vorher nicht, aus Heidelberg nicht und auch aus Hamburg nicht, oder da, wo ich sonst noch rumgeschwebt bin, in Südhessen Süd oder so, Darmstadt und aber in Berlin war das so, dass die riefen auch einen an, die Anwälte, und da hatte ich dann schon mein Gutachten abgeliefert und habe gesagt, ja, voll schuldfähig. Und dann meinte der Anwalt, ach ja, das werden wir doch schon noch regeln irgendwie. Ne? Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das Verfahren ist noch nicht zu Ende. Und die waren das nicht gewohnt, dass man dann auch bei seiner Position bleibt und gegen den Willen der Verteidigung noch mit letzter Sicherheit nicht ausschließbar, dass er vielleicht doch vermindert schuldfähig war, sagt, sondern dass man dabei bleibt. Es gab immerhin einen wirklich bedeutenden Bundesrichter inzwischen, Vorsitzenden eines Senats, der Schwurgerichtskammer geleitet hat und der stolz war, dass er in seinem ganzen Berufsleben nie ein lebenslang verhängt hat. Und das war in Berlin tatsächlich lange Zeit nicht üblich, dass es lebenslang bei Mord gibt, sondern man fand irgendetwas. Und da bin ich reingestolpert, weil ich gedacht habe, nee, das, warum sollte ich da mitmachen, also bei dieser Kugelei. Und ich finde, es ist gegen die intellektuelle Ehre, wenn man sowas macht. Also es geht gar nicht um. Und das hat dann dazu geführt, dass mich diese Berliner, die haben sich besprochen, abgesprochen und dann miteinander und haben dann bei der Staatsanwaltschaft, da gibt es ja die Kap Staatsanwaltschaft, und die haben eben den Auftrag, dass sie, oder die Vorgabe, dass sie bei der Vergabe von Gutachtenaufträgen sich erst ins Benehmen setzen mit der Verteidigung, ob die damit einverstanden sind mit dem Gutachter. Und die waren dann nicht mehr einverstanden. Herr Gysi hat einen Kollegen gefragt, Herr Lamme, wie heißt nochmal dieser Kollege, den wir immer ablehnen?
Okay.
Aber trotzdem hat es ja weiterhin mit der Gutachterei geklappt.
Ja, ich habe einerseits dann doch noch hier und da Gutachtenaufträge bekommen, auch, also weil ja nicht diese ganze Berliner Verteidigungstruppe homogen in diesem Verein ist und nicht alle mir dann irgendwie, also das war in Wirklichkeit auch nur so ein Gerücht, das dann auch von anderen mitgetragen wurde, dass ich der, also die Berliner Morgenpost oder die Bild-Zeitung hatte mal geschrieben, ich wäre der härteste Gutachter Berlins, was nur in der Weise richtig ist, dass ich mich möglichst hart an die Vorgaben des Gesetzes und eigentlich unserer Wissenschaft halte. Aber jedenfalls gab es auch andere, die, mit denen ich ein besseres Verhältnis hatte, Verteidiger, und die dann auch, mit denen man auch reden kann darüber, was ist machbar und was ist nicht machbar in einem bestimmten Falle und bei einem bestimmten Angeklagten. Es war so, dass es eigentlich relativ schnell in dem Umland, in Sachsen und anderswo, ganz andere Situationen gab. Also, dass man ein sehr viel besseres Verhältnis hatte und dass da teilweise die Verteidiger einen direkt vorgeschlagen haben. Also, deswegen bin ich dann häufiger anderswo gewesen, an anderen Standorten. Und das war auch insgesamt in aller Regel sehr viel angenehmer. Berlin ist halt das größte Landgericht Deutschlands und es hat so viele Kammern und ist so, dass praktisch die Kultur in dem Gericht sehr kalt und sehr kämpferisch ist, dass man das üblich ist, dass man, bevor die Verhandlung überhaupt losgeht, erstmal versucht, irgendwie den Gutachter, wenn das nicht passt, das Gutachten persönlich zu diskreditieren und irgendwelche Befangenheitsanträge stellt mit irgendwelchen Vorwürfen und schon gleich sozusagen erstmal die Stimmung in den Keller zu schicken, während das alles habe ich außerhalb Berlins eigentlich nirgendwo kennengelernt, sondern das Klima war an den meisten etwas kleineren, großen Landgerichten in aller Regel sehr, sehr kooperativ und respektvoll und fair. Es gibt natürlich auch hier und da mal, also auch in Dresden erinnere ich einen ziemlich unangenehmen Verteidiger, wo ich vorher frage, ob der dabei ist, bevor ich zusage, dass ich mitmache.
Aber dieses mit dem der härteste Gutachter Berlins, was ja eine andere Seite war, du hast ja im Strafvollstreckungsgebiet, also wenn du gefragt wurdest, ob jemand Lockerung oder entlassen werden kann aus längeren Haftstrafen oder aus dem Maßregelverzug, da bist du ja anders bekannt geworden, dass du nämlich sehr häufig dafür gesorgt hast, dass vermeintlich stillstehende Prozesse irgendwie verändert wurden. Es gibt den berühmten Begriff, dass man, wenn man Herrn Kröber beauftragt, man auch Patienten aus dem Maßregelvollzug rauskröbert, weil du häufig ja gesagt hast, das ist nicht die Grundlage und so weiter und auch da sehr klar die Grundlagen angewendet hast, warum jemand im Maßregelvollzug sein soll oder nicht. Und da bist du ja gar nicht eigentlich scharf gewesen, sondern hast ja vielen noch eine Möglichkeit eröffnet, aus dem System rauszukommen.
Ja, das ist inzwischen praktisch mein Hauptberuf. Also ich mache relativ wenig Erkenntnisverfahren, also akutes Strafverfahren, wo es um die Verurteilung geht, sondern ich mache sehr viel Strafvollstreckung und ich bin inzwischen sozusagen Spezialist für Langstrafer, Langlieger, lang untergebrachte Sachen, die vergammelt sind und wo mal wieder wirklich irgendwie Luft rein muss in diese Angelegenheit.
Also wenn man sich umschaut hier im Büro, sieht man auch bergeweise, stapelweise Akten, die eingeschnürt sind und das deutet so ein bisschen auch darauf hin, dass das Langliegerfälle sind. Ne?
Ja, man kriegt, das ist die bittere Seite dabei, man kriegt ungeheure Aktenberge und am schlimmsten sind die Sicherungsverwahrten hier in Deutschland, weil die müssen, da muss jetzt, wenn die länger als 10 Jahre in der Sicherungsverwahrung sind, muss alle 9 Monate neu über die entschieden werden. Das ist der galoppierende Wahnsinn, dass man bei Leuten, wo sich nichts tut, dann immer engmaschigere Begutachtungen verlangt. Das heißt, es gibt manche Gerichte, die sagen, sie brauchen dann jedes Mal ein Gutachten. Das darf das manchmal ein bisschen kürzer sein, aber es gibt auch Gutachter, die schreiben das erste Mal bei jemandem, der seit 19 Jahren in der Sicherungsverwahrung ist, beim ersten Mal schreiben sie 130 Seiten und nach 9 Monaten schreiben sie 150 Seiten Gutachten.
Bei 20 Seiten, was passiert ist.
Ja, das wird dann nochmal alles wieder neu, Copy und Paste reingenommen und das wird abgerechnet bei der Kasse, irgendwie 1000 Schriftzeichen, 1,50 Euro inzwischen.
Oh. Eben ist was passiert, du hast gesagt, wo irgendwas vergammelt. Du hast ja manchmal sehr treffende Bezeichnungen für bestimmte Dinge, die du dann mit Begriffen belegst. Ich glaube, Frau Rückert nennt das auch feuilletonistisch. Du hättest eine große feuilletonistische Begabung in deinen Gutachten. Aber damit bist du ja manchmal auch in Kritik geraten, nicht? Dass du manche Dinge so auf den Punkt bringst, dass alle es verstehen können und es vielleicht im Rahmen so des ernsthaften Verfahrens vielleicht nicht so passend ist. Ich erinnere nämlich einen Fall Hamburg, Fall Jessica. Da bist du zurückgekommen und hast berichtet, du hättest in dem Verfahren irgendwie gesagt, die Lebensgeschichte dieser Frau, die das Kind hat verhungern lassen, sei im höchsten Maße unerquicklich gewesen. Und dafür hast du viel Kritik eingesteckt. Wie war das? Was ist da passiert? Warum war das so, warum hat das die Leute so erschreckt, was du da gesagt hast?
Es war diese Mutter von Jessica, die gemeinschaftlich mit ihrem Säufermann dieses Kind zwei Steffen Lau verzieht die Miene.
Mit dem Säufermann, ja, das meine ich eben. Ne? Das ist, daran muss man sich gewöhnen, wenn man mit Herrn Schröber arbeitet. Das ist,
aber damit ist ja eigentlich schon die Atmosphäre dieser Beziehung fantastisch dargestellt für alle Hörerinnen
und Hörer. Also jedenfalls, die hat, das darf man sich gar nicht genauer vor Augen führen, was die gemacht haben. Dass sie dieses Kind 2 Jahre lang haben verhungern lassen in einem leeren Zimmer, wo das Fenster verklebt war, zugeklebt war, damit man nicht rein oder raus gucken konnte, und wo dieses Kind zum Schluss diese Füllung von der Matratze in den Mund gesteckt hatte und hinterher massenhaft davon im Darm hatte. Und das Kind wog zum Schluss weniger als der fette Kater, der in dieser Familie war. Und die Eltern zogen morgens vormittags um 10 Uhr immer vor irgendein Einkaufszentrum und er trank da sein erstes Bier und sie trank dann irgendwie eine Cola und saßen da und ließen sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Also es war unglaublich, was an Hartherzigkeit und Feindseligkeit, die gerade die Mutter war, die treibende Kraft, da an den Tag legten. Und in dem Prozess war es aber so, dass eine Mutter nicht schuld sein konnte an dem Tod. Also eine Mutter tut sowas nicht, es sei denn, und sie hat ein ganz fürchterliches Trauma. Ich habe mehrere Gespräche, eine ganze Reihe Gespräche mit der Frau geführt, weil ich irgendwie versucht habe, an diese Frau ranzukommen und ihr auch natürlich herauszufinden, wie sie so hart und kalt geworden ist. Es war aber nicht da. Es gab kein Trauma. Es gab so ein sozial randständiges Leben, wo manches ein bisschen drunter und drüber ging, in den Familienbeziehungen. Und die hatte ihre früheren Kinder auch schon weggegeben gehabt, weil sie sich einfach durch diese Kinder zu sehr belästigt fühlte und das für diese Aufgabe einfach nicht übernehmen wollte. Und das im Prozess war es so, dass von Seiten der Presse gab es einen sehr hohen Anteil derer, die das schon vorher wussten, dass diese Frau schwer traumatisiert ist. Gisela Friedrichsen beispielsweise wusste das alles schon, lange bevor ein Gutachten erstattet wurde, weil es so sein muss, weil das nicht anders sein darf. Und die Verteidigung hat das dann auch sehr stark in den Vordergrund gestellt, hat gesagt, die Tatsache, dass die Frau kein Trauma erinnert, beweist, dass sie ein besonders schweres Trauma gewesen sein muss, weil sie sich sozusagen verweigert dieser Erinnerung. Und das war ein ziemlich harter Kampf dagegen, in dem Prozess, mit der Kammer, die das durchaus dann auch so gesehen hat, sondern eben mit der Verteidigung. Und der Vater wurde von Norbert Leigraf begutachtet, der auch zu einem Vollschuldfähig gekommen ist, der auch meine Sichtweise geteilt hat auf die Mutter. Und dann ist sie verurteilt worden zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Und als ich das gehört habe im Auto hier auf der Invalidenstraße, an einer bestimmten Stelle, wo ich immer wieder vorbeikomme und mich dran erinnere, da habe ich im Auto die Bäckerfaust gemacht. Und das stand im Spiegel dann hinterher, im Spiegelinterview. Da hat mir jetzt vor kurzem ein Verteidiger hat protestiert dagegen, dass ich den schizophrenen Patienten weiterhin für schizophren halte. Und hat dann, um mich abzulehnen, hat dieses Spiegel-Interview vor 5 Jahren oder so beigelegt und hat gesagt, was ist das für ein Gutachter, der die Bäckerfaust macht, wenn jemand lebenslang bekommt.
Das hattest du sogar mal erzählt und das stand irgendwo drin.
Ja, das stand im Mittel.
Naja, gut, aber man merkt, du bist eben auch jemand, der dann auch für seine Überzeugung eintritt.
Nein, es war das eigentlich das erste Mal in einer lange Zeit, dass tatsächlich eine Mutter, die ihr Kind getötet hatte, also ihr nicht mehr und nach der Geburt, sondern ihr schon entwickeltes Kind, dass die wirklich wegen Mordes verurteilt worden ist. Vorher war das wirklich so, dass das immer wieder umschifft wurde. Und danach gab es tatsächlich häufiger solche Fälle, dass wirklich auch dann eine Frau wegen, auch eine Frau schuld sein kann, also dass da eine Frau morden kann, dass das nicht einfach ein Tabu ist und dass eine Mutter morden kann. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht häufig, aber ist das eine Linie, die sich einige tausend Jahre durch die menschliche Geschichte hindurchzieht, dass Mütter manchmal ihre Kinder töten.
Du bist dann später nochmal in anderen Fällen auch in die Kritik geraten und zwar auch heftig kritisiert worden, in spektakulären Fällen. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wo jemand im Maßregelverzug gelandet war, weil er verurteilt worden war, ein Kind entführt, missbraucht und entsorgt zu haben. Das war in Franken. Das war der Fall Ulfi. Da hat es ja eine spektakuläre Wiederaufnahme gegeben, weil man später sagte, das Geständnis, was er abgelegt hat, sei durch die Umstände des Interviews mit den Polizeibeamten entstanden oder man konnte es nicht ausschließen. Aber da warst du, glaube ich, beteiligt im Erkenntnisverfahren. Also du hast ihn ja nicht begutachtet auf Schuldfähigkeit, sondern du hast deine Aussage beurteilt. Ist das richtig?
Nein, ich hatte ursprünglich den Auftrag, Ulfi zu begutachten im Hinblick auf seine Aussagetüchtigkeit.
Ja.
Das wäre dann sozusagen eine psychiatrische Fragestellung. Nachdem er also bei der Polizei ein Geständnis, also erst hat er die Tat bestritten, dann hat, also er hatte gestanden, dass er das Mädchen an einem Montag ist es umgebracht worden, dass er am Donnerstag dieses Mädchen vergewaltigt hatte in seiner Wohnung. Dieses Geständnis hat er eigentlich nie widerrufen. Aber er hat dann auch gestanden, dass er die Mädchen am Montag aufgelauert hat, als sie es von der Schule kam, dass er mit ihm dann um den Ort gegangen ist zu einer bestimmten Stelle und das Mädchen überreden wollte, dass es seine Entschuldigung annimmt. Und das Mädchen hat sich aber geweigert und hat einen Fuß aufgestampft und ist dann schließlich weggelaufen. Er ist hinterhergelaufen und hat das Mädchen ist dann gefallen auf einer Treppe. Er hat es dann festgehalten, hat den Mund zugehalten und hat es erstickt. Und dann erstmal in den Wald getragen, ein Stück weit, und dann Hilfe geholt, um irgendwie das Mädchen, also den Leichnam loszuwerden. Er hat damals erzählt, dass er seinen Vater dafür, dass der Vater ihm dabei geholfen hätte. Inzwischen wissen wir, dass es jemand anderes war, der das auch gestanden hat, der auch gestanden hat, dass er das Mädchen von Ulfi bekommen hat, der dieses Geständnis dann aber widerrufen hat. Und aus bestimmten technischen, also juristischen Gründen ist das nicht verwertbar und man hat dann schließlich die ganze Sache eingestellt, auf sich beruhen lassen. Das war jetzt schon nach dem Wiederaufnahmeverfahren. Mhm. War überhaupt erst die Leiche gefunden worden von dem Mädchen und da gab es Spuren an der Leiche, die dann zu diesem Mann führten, der das Mädchen da in den Wald verbracht hatte und dort deponiert hatte. Es war immer klar, dass Ulfi die Leiche nicht entsorgt haben konnte, mhm. sondern dass das jemand anders gewesen sein musste. Und das war so ein Problem. Zum Zeitpunkt des Wiederaufnahmeverfahrens war noch nicht mal klar, ob das Mädchen tot ist. Da gab es immer noch, auch gerade im Ort, die Behauptung, das wären Tschechen gewesen, die hätten das Mädchen entführt, tschechische Mädchenhändler. Das ist nicht weit von Tschechien entfernt und die Sympathie der Eingeworenen war schon gegenüber den DDR-Leuten nicht besonders hoch, die dann unnötigerweise sozusagen nach Lichtenberg gezogen sind. Auch die Mutter von dem Mädchen war eine Zugezogene, die gar nicht hätte ja dahin kommen müssen.
Okay.
Und Ulfi hatte also dann sein Geständnis, das er gemacht hat, widerrufen. Und ich sollte dann also seine Aussagetüchtigkeit begutachten und dann eben aber auch letztlich die Frage zu der Fragestellung nehmen, wie die Glaubhaftigkeit dieser Aussage ist. Also das wäre dann das klassische aussagepsychologische Thema, Realitätsbegründetheit dieser Aussage. Und dann habe ich diesen Job auf mich genommen, weil es war spannend natürlich, und habe seine Aussage mich beraten lassen von jemandem in unserem Haus, der sich nicht mehr daran erinnert, nämlich Max Stiller, wie ich das machen sollte. Und der hat gemeint, er sollte mir nochmal auf Band erzählen, wie sein Geständnis gewesen sei, nachdem er es also widerrufen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, erzählen Sie mir nochmal, was haben Sie denn damals gesagt, als Sie das gestanden haben? Hat er nochmal betont, das war damals. Und dann hat er mir das haarklein so erzählt. Ich fand und finde immer noch, dass das Darstellung ist, die erstens zu den objektiven Gegebenheiten bestens passt. Es gibt diese Filmaufnahmen, ich bin da auch selber langgelaufen auf dieser Strecke, wo das passiert ist, habe mir das angeguckt.
Du denkst, bei den Kompetenzen von Ulfi kann ein so differenziertes Geständnis nur realitätsbegründet sein?
Ja, also zusammenfassend kann man das so formulieren. Es passt zur Umgebung, es passt ist in sich psychologisch stimmig, es passt zu der Rekonstruktion, die er unmittelbar nach dem ersten Geständnis gemacht hatte mit der Polizei. Das hatte man auf Video aufgenommen, das habe ich mehrfach gesehen. Und es bleibt nur eben offen, ob wirklich der Vater das gewesen ist oder jemand anders. Das habe ich dann geschrieben und im Prozess vertreten, in Hof war das. Und 10 Jahre später war dann also eben diese Bewegung da, dass er zu Unrecht da ist, weil er ja wieder also verurteilt worden sei. Und man hatte aber in Wirklichkeit keinen Anhaltspunkt für ein Wiederaufnahmeverfahren. Also man braucht ja neue Tatsachen für ein Wiederaufnahmeverfahren. Es war alles durchdiskutiert in dem Hofer Verfahren.
Und wie ist es dann passiert, dass es doch passierte?
Dann hat man einen Vermerk der operativen Fallanalyse in München gefunden, also dass die einmal beauftragt worden sind, dazu Stellung zu nehmen, als sie nach dem Täter suchten damals. Ja. Und dann hat, der berühmte Andreas Horn, glaube ich, heißt er. Also jedenfalls haben die auf einer Seite eine kurze Expertise abgeliefert, gesagt haben, wahrscheinlich hatte die Tat einen sexuellen Hintergrund. Also haben praktisch drei Vermutungen geäußert. Wahrscheinlich wäre der Angriff gegen den Hals gegangen und noch etwas Drittes. Gut. Also sowieso alles hochwahrscheinlich war. Und dann wurde gesagt, dieses Dokument sei mir damals nicht bekannt gewesen, das stimmt. Und dieses Dokument könnte ja die Polizei, Ulfi, also diese Vorgabe, also ich hatte mit argumentiert, er hat was erzählt, also gegen die Annahme, dass ihm dieses Geständnis suggeriert worden ist, dass die Polizei selbst gar keine Theorie hatte, wo das Mädchen verschwunden ist, okay, wie was überhaupt passiert ist. Man wusste nur, dass das Mädchen mit dem Bus bis in die Ortsmitte gefahren war.
Und das Dokument bewies, dass die Polizei doch Kenntnis eines Tatablaufs hatte.
Nein, sie hatte minimale Vermutung. Minimale Vermutung, erstens.
Und die hätten sie ihm suggeriert.
Und Angriff gegen den Hals. Es war aber gar kein Angriff gegen den Hals, was Ulfi gestanden hatte, sondern es war im Mund zu halten. Und jedenfalls, aber wegen dieses Dokumentes wurde dann, also man suchte verzweifelt nach irgendwas, weswegen man des Volkes Stimme erhören kann und das Verfahren nochmal neu verhandeln kann.
Es ist sehr kleinteilig.
Es ist kleinteilig. Dann gibt's einen Punkt zum Schluss, der mich nochmal interessiert, weil obwohl du eigentlich immer jemand im Maßregelverzug warst, vor dem man befürchten musste, dass du Dinge kritisierst und so weiter, hat es dann einen Fall gegeben, wo du auch beteiligt warst, wo eigentlich behauptet wurde, die schlimmen forensischen Psychiater behalten die Patienten drin. Das ist der Fall Mollert. Der Fall Mollert hat ja in Deutschland dazu geführt, dass eigentlich die Dinge, an die du immer appelliert hast, hohe Hürden, gute Überprüfung, Verhältnismäßigkeitsbetonung jetzt wieder ins Gesetz gekommen sind. Aber du bist durch diesen Fall in die Ecke gestellt worden, dass du einer der Bösen bist, der eigentlich die Patienten drin halten kann oder will. Was sagst du aus heutiger Sicht zu dem Fall?
Nee, also der Vorwurf war gar nicht so konkret, sondern der Vorwurf war, dass ich sowohl blöde als auch sowohl dumm und blöde als auch willkürlich böse bin, ja. Also indem ich so einen armen Menschen, der da unschuldig sitzt, einfach weiter drinne halte. Also ich habe ja da massenhaft Post bekommen, sozusagen negative Fanpost, von die mir bescheinigt haben, dass ich also blöde und böse bin. Dass das ja alles völlig klar sei. Das Problem war, die Süddeutsche hat eben diese Kampagne geführt über Monate hinweg mit täglich mindestens ein bis zwei Artikeln. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, dass 98% dieser Artikel des jeweiligen Tages nichts Neues enthielten, sondern nur eine Wiederholung dessen von gestern war, bloß aus irgendeiner anderen Perspektive oder so. Das ging vor allen Dingen natürlich gegen den Chef der Bayreuther Klinik damals, der schließlich darüber auf seinen Beruf an den Nagel gehängt hat, weil er sozusagen diese Verfolgung und Anfeindung nicht mehr ausgehalten hat, und der gleichzeitig auch das Gutachten gemacht hatte, das zur Einweisung von Mollat führte. Und dann ging es gegen mich, und es ging noch gegen einen weiteren Gutachter. Friedemann Pfefflin hatte ihn auch begutachtet, hatte auch gesagt, soll drin bleiben. Mit dem hatte er auch gesprochen, und der ist aber etwas glimpflicher davon gekommen. Okay. Das Problem war, dass die Süddeutsche mir natürlich auch Angebote gemacht hat, mich zu interviewen. Ich sollte dazu Stellung nehmen. Der Punkt war, ich konnte dazu nicht Stellung nehmen, genauso wenig wie die anderen Gutachter, weil wir Schweigepflicht haben, ja, weil wir darüber nicht Auskunft geben konnten. Und insofern waren wir sozusagen an den Marterpfahl gebunden, und die durften dann nach Belieben auf uns einschlagen, und wir konnten uns nicht wehren. Das war eine etwas blöde Situation. Okay. Und in Wirklichkeit ist es natürlich schon so, dass das Wiederaufnahmeverfahren, bis man dann der Prozess, genau das bestätigt hat, was in den Gutachten drin stand, nämlich dass Mollat eine schwere psychische Störung hat, oder früher hieß es Abartigkeit, und dass er vermindert schuldfähig war für die Gewalttaten gegen seine Ehefrau. Er ist ja wieder festgestellt worden, dass er seine Frau körperverletzt hat, gewürgt hat immerhin, ne, so ein bisschen am Boden liegt und bewusstlos ist. Das ist ja alles nicht so ganz harmlos. Und was er gemacht hat, und man hat nur dezenterweise hat man das unter den Tisch fallen lassen, als nicht mehr beweisbar, dass er dann allen Verfahrensbeteiligten eben die Reifen an ihren Autos manipuliert hatte, so dass die während der Fahrt die Luft verloren. Einer der Anwälte, der daran beteiligt war, der im vollbesetzten Mercedes mit seinen Kindern nach München gefahren ist und in München feststellte, dass die Reifen platt sind. Und da hätte durchaus was passieren können. Aber man hat behauptet, das könnte man nach der langen Zeit, könnte man das jetzt nicht mehr überprüfen, also im Wiederaufnahmeverfahren, ob das wirklich der Fall war. Ich habe nichts anderes gemacht, als festzustellen, dass Mollat psychisch sehr gestört ist. Das bestreitet auch Herr Strate, der die Wiederaufnahme gemacht hat und der ein bekannter Verfassungsrechtler ist, aber sicherlich mit psychisch Gestörten überhaupt keinerlei Draht hat. Herr Strate hat auch nicht bestritten, dass Mollat schwer psychisch gestört ist. Er hat bloß gesagt, deswegen muss man ja nicht eingesperrt werden. Da hat er recht. Ne?
Da hat er recht.
Jetzt darf ich vielleicht auch noch was fragen hier zum Ende des Podcasts.
Das sollst du, Friederike.
Das ist nett. Ich würde gerne zwei Fragen stellen, die vielleicht so ein bisschen verknüpft sind. Und zwar, das eine ist, was braucht es denn für ein gutes Gutachten? Und soll man überhaupt noch Gutachter werden? Also würden Sie den jungen Kollegen raten, diese Bürde, von der wir ja jetzt auch gehört haben, auf sich zu nehmen?
Na, Bürde, also ich finde es einen wunderbaren Beruf. Es nährt seinen Mann, und es bringt einen in immer neue Erfahrungen hinein, die man so im Alltag nicht macht. Also man lernt wirklich ganz viele verschiedene Menschen kennen. Und also was weiß ich von irgendwelchen IS-Kämpfern in Syrien eben bis zu Leuten, die dann alles Mögliche angestellt haben, um irgendwelche verrückten Erfindungen zu machen. Und also man hat das ganze Spektrum der Psychiatrie, man lernt viele interessante Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung kennen. Das ist durchaus eine relativ bedeutender Teil der gutachterlichen Tätigkeit, wirklich mit psychisch Kranken zu machen. Aber man lernt auch viele nicht psychisch Kranke kennen, die teilweise eben eigentümliche Persönlichkeiten haben, ihre Lebensgeschichten. Also wenn jemand Spaß an Romanen hat und an Erzählungen hat, dann und gleichzeitig eine gewisse Fähigkeit, das auch wirklich selber in einigermaßen anschaulicher Weise darzustellen, dann ist das ein wunderbarer Beruf, und ich kann jedem nur empfehlen, das zu machen. Man braucht ein bisschen Zeit dafür, um das zu erarbeiten, aber es ist, also ich würde es, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, gut, wenn man mich fragt, ob ich Filmregisseur werden will, dann würde ich sagen, okay, nee, wenn ich Filmregisseur werden kann, mache ich das, aber ansonsten würde ich sagen, forensischer Psychiater.
Das ist doch ein super Schlusswort.
Ja, vielleicht dann doch ein kleiner Buchtipp vom Seitenrand, eben Mord im Rückfall zum Beispiel. Da zeigt sich ja auch eine gewisse, finde ich, cineastische Fähigkeit, weil diese Geschichten extrem plakativ sind und auch emotional irgendwie gut nachvollziehbar sind. Das war so eins der ersten Bücher, die ich am Anfang, als ich die ersten Gutachten geschrieben habe, gelesen habe. Und mir mein Chef, der Professor Habermeyer, dann gesagt hat, dass du musst diese gröberhafte Delikthypothetisiererei sein lassen.
Das hat er dir vorgeworfen. Ja. Gut, das können wir ja dann nochmal mit Elmar Habermeyer besprechen, was er damit meint, worin er sich denn unterscheiden will von dieser Haltung und dem Herangehen. Aber wir können erstmal sagen, das war spannend, das war auskunftsreich und sicherlich auch hörenswert für Nicht-Forensiker, die mal so hören, wenn jemand so auf 50, sind es 50 Jahre, wie du das machst? Ja, ungefähr.
Bisschen weniger. Weniger, 37, glaube ich.
Okay. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge und sagen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne geschehen.
Tschüss.
Tschüss.